Ja, ich meine, man sollte sich insgesamt bei allen Äußerungen vielleicht immer den Absender auch angucken. Also gerade bei Äußerungen, die adressiert sind, also bei Beschimpfungen, bei Hates.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute soll es um ein Phänomen gehen, das bereits uralt und relativ gut beforscht ist und dennoch mit Wucht daherkommt und die gesellschaftspolitischen Diskurse kontaminiert und die erforderliche Konfliktbearbeitung erschwert oder fast verunmöglicht. Die Rede ist von sogenannten Verkehrungen ins Gegenteil. Das sind nicht einfach Projektionen, sondern eine subversive Machttechnik, die ganz gut funktioniert. Und weil die Verkehrung an sich offensichtlich ist, ist das auch höchst suspekt oder zumindest paradox. Nicht nur in der Politik sind solche Verkehrungen beobachtbar, sondern auch in Alltagskonflikten. Was diese Verkehrungen ausmacht und was es mit ihnen auf sich hat oder ob es einfach nur ergänzende, ja, anreichernde oder hilfreiche Perspektiven sind, die helfen, die Wahrheit zu finden, die bekanntlich in der Mitte läge, gilt es, sich damit auseinanderzusetzen. Und um sich diesem Phänomen zu nähern, habe ich mir eine Expertin eingeladen, die sich ausführlich mit diesem Phänomen beschäftigt hat und diese Techniken sowohl anhand gesellschaftspolitischer Entwicklungen in Osteuropa, Russland, in Amerika, aber auch in Europa untersucht hat und dazu kürzlich publiziert hat. Herzlich willkommen, Frau Professorin Silvia Sasse.
Schönen guten Tag.
Frau Sasse. Mit der Publikation bin ich auf Ihr kürzlich erschienenes Buch Verkehrungen ins Gegenteil eingegangen, über Subversion als Machttechnik. Bevor wir uns diesem Thema konkret widmen und schauen, was hat es eigentlich damit auf sich und was ist das eigentlich? Zunächst zu Ihnen, weshalb beschäftigen Sie sich mit derartigen Themen und von welcher Perspektive aus sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Ja, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit den ostslawischen und südslawischen Literaturen. Und ich gucke auch als Literaturwissenschaftlerin auf die Welt. Das heißt, ich gucke mir an, wie wird Welt erzählt, wie wird der Alltag erzählt, zu welchen rhetorischen Strategien greifen Politikerinnen und Politiker oder einfach Menschen des öffentlichen Lebens. Und mir ist aufgefallen, und zwar nicht erst in den letzten 2 oder 3 Jahren, ich habe schon mal einen kleinen Artikel dazu geschrieben, ich glaube, das war 2017 oder 2018 in einem Online-Magazin, das ich mit herausgebe, Geschichte der Gegenwart, der hieß eben auch schon Verkehrungen ins Gegenteil, weil mir aufgefallen ist, dass Begriffe oft gegenteilig verwendet werden. Ich habe das dann weiter verfolgt, als Russland die Ukraine überfallen hat, 2022.
Sozusagen dann vollständig.
Der Aggressionskrieg, genau. Mhm. Ja, nicht, also der Krieg begann 2014. Ja, aber der Angriffskrieg 2022, also der vollständige Krieg, da ist mir ganz klar geworden, dass auch Putin diesen Krieg begründet mit einer Verkehrung ins Gegenteil oder überhaupt diesen Krieg erzählt, umgekehrt erzählt, um 180 Grad verdreht erzählt, sodass es mir einfach ein Bedürfnis war, ich habe das dann sehr schnell geschrieben, ein Buch über diese Verkehrung ins Gegenteil zu schreiben. Also in diesem Buch spielt dieser Krieg eine große Rolle, aber nicht nur. Also mich hat auch interessiert, ist das neu oder ist das eine Strategie? Sie haben es schon angedeutet in Ihrer Anmoderation, die wir schon sehr lange kennen. Und ich habe versucht, das ein bisschen zurück zu recherchieren und habe mich auch versucht, darum zu kümmern, wo hat man das schon analysiert? Oder welche Philosophen oder welche Psychologen vielleicht auch haben sich bereits mit diesem Phänomen beschäftigt? Und darum geht es in meinem Buch.
Weil Sie auch gerade psychologische Phänomene angesprochen haben, woran ich sofort gedacht hatte, war diese klassische Projektion, mhm, also ein unbewusster Prozess. Und das schien mir ja gerade bei den Beispielen, die Sie auch genannt haben, eben nicht der Fall zu sein. Es scheint ja wirklich ein politischer Move zu sein, eine Propagandastrategie, ja, eben zu behaupten. Also ja, nicht ich greife an, sondern ich werde angegriffen und das ist ein Schutz. Und das ist ja wirklich uralt, dass Kriege immer als Präventionskriege auch betitelt werden. Und also Projektion sozusagen, das ist nicht einfach im politischen Raum jetzt eine Projektion, Verkehrung ins Gegenteil, sondern unterscheidet sich das von dem?
Ja, ich würde sagen, Projektion ist ein Aspekt. Also eine Verkehrung ins Gegenteil besteht, so wie ich sie beschreibe, immer darin, dass ich das, was ich selbst tue, auf den anderen projiziere. Also ich unterstelle ihm das. Und gleichzeitig eigne ich mir aber an, was er macht und charakterisiere meine eigenen Handlungen als solche. Das heißt, wir haben es mit zwei Richtungen gewissermaßen der Bewegung zu tun. Immer Projektion und Aneignung. Und was dabei passiert, ist etwas, es wird ein performativer Widerspruch erreicht. Das heißt, das, was ich über mich erzähle, hat mit dem, was ich tue, nichts zu tun.
Also einmal, ich unterstelle dem anderen, dass er etwas tut, was ich auch gerade tue, und das kann außerhalb meines Bewusstseins liegen, aber erkennbar. Das ist der eine Aspekt. Und dann sagten Sie auch, es hat einen aneignenden Aspekt.
Genau.
So Verkehr. Was meinen Sie nochmal damit? Dann komme ich mit dem performativen Widerspruch vielleicht hinterher.
Also lassen Sie uns das an einem Beispiel vielleicht zeigen. Ich habe ja schon vom Krieg, vom russländischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesprochen. Der wurde von vornherein als Verteidigungskrieg erzählt. Also die klassische Täter-Opfer-Verkehrung ist zum Beispiel eine Verkehrung ins Gegenteil. Aber verbunden mit diesem Angriffskrieg war auch eine Verkehrung von Aktion und Reaktion. Also Putin hat diesen Krieg immer erzählt als etwas, worauf er reagiert, währenddessen er vom Westen, also er nennt das kollektiver Westen, angegriffen wird.
Ja, das war eine Unterstellung, ne? Er wird vom Westen angegriffen. Und eine andere und Begründung, die von Anfang an geliefert war, eine völlig andere, war, wir müssen die Ukraine entnazifizieren.
Richtig, das ist auch eine Verkehrung ins Gegenteil.
Ja.
Wir können ja sehr gut beobachten, welche faschistischen und auch neonazistischen Kräfte gerade in Russland aktiv sind. Wir können sehr stark beobachten, dass Putin gerade die rechtspopulistischen Parteien in aller Welt unterstützt. Also er hat überhaupt kein Interesse eigentlich daran, faschistische Kräfte nicht dagegen zu opponieren. Er unterstellt das gewissermaßen der Ukraine, um einen möglichst moralisch guten Grund zu haben, weil damit kann sich jeder identifizieren, wenn man sagt, ich möchte ein Land entnazifizieren, oder? Das ist etwas Gutes im Grunde. Aber er tut das nicht, also weil er im Grunde ja Neonazis weltweit unterstützt. Das heißt, er unterstellt der Ukraine, Nazis zu sein, einen Präsidenten zu haben, der faschistisch ist. Manchmal bezeichnet er ihn auch als, ich weiß nicht, Narkoman, also als drogenabhängig und so weiter. Also er unterstellt ihm immer etwas Negatives, obwohl die Ukraine ja im Grunde sich genau von diesen Kräften, von diesen faschistischen Kräften auch befreien wollte, von der Okkupation befreien wollte, selbstständig werden wollte, sich emanzipieren wollte und eine Demokratie auch aufgebaut hat. Das alles stört ihn, aber das erzählt er nicht so. Weil er ja selber, wenn er über Russland erzählt, Russland als etwas Demokratisches erzählt. In Russland, wo es eine Meinungsvielfalt gibt, wo es noch richtige Werte gibt, auf die man bauen kann, christliche Werte, während er den Westen, und zu dem zählt er die Ukrainer, zum kollektiven Westen, während er den als Ort erzählt, in dem es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, in dem kritische Stimmen unterdrückt werden und so weiter. Ich muss immer mich erinnern an eine gemeinsame Erklärung, die er gemeinsam mit Xi Jinping rausgelassen hat. Und zwar in dem Moment, kurz bevor der Krieg begonnen hat. Da war er bei den Olympischen Winterspielen in China. Ja. Und danach haben beide eine gemeinsame Erklärung verfasst. Und in dieser Erklärung heißt es, ich habe mir das für Sie rausgesucht, weil ich finde, das ist ein gutes Zitat, mit dem man gut arbeiten kann. Ich lese das mal vor, dann werden Sie sofort verstehen,
was gemeint ist.
Also er sagte, bestimmte Kräfte, die eine Minderheit auf der Weltbühne darstellen, befürworten weiterhin einseitige Ansätze zur Lösung internationaler Probleme und greifen auf eine Politik der Gewalt zurück, mischen sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein, verletzen deren legitime Rechte und Interessen, provozieren Widersprüche, Unstimmigkeiten und Konfrontationen und behindern die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit, was von der internationalen Gemeinschaft abgelehnt wird. Damit meinte er nicht sich selber. Aber er hat sich sehr gut beschrieben. Ja?
Aber genau, diese beiden Stränge im Ohr laufen ab.
Genau.
Der spricht doch gerade über sich. Und,
genau.
Und wenn man ihn aber kennt oder weiß, was er sagen will, weiß man, er spricht genau über andere, denen der das jetzt unterstellt.
Genau, also das, was er eigentlich selber macht, und er stellt ja den anderen, während er sich das, was man unter demokratischen Werten vielleicht fassen könnte, sich selbst praktisch für seine eigene Propaganda zur Selbstbeschreibung aneignet. Und dabei,
das ist das aneignende Moment. Der positiv konnotierte Begriff. Also das scheint mir neu zu sein, dass sozusagen Antidemokraten sagen, ach doch, Demokratie ist was Tolles, aber das ist das, was ich mache.
Ja, genau. Also er benutzt nicht oft das Wort Demokratie, aber er beschreibt Russland so, als sei es eine Demokratie.
Ja.
Bei uns gibt es noch Meinungsfreiheit, bei uns kann man noch sagen, was man möchte. Wir schützen noch die Werte von allen Menschen. Wir mischen uns nicht ein, gewissermaßen. Wir achten das Völkerrecht, wo sie immer denken, der beschreibt jetzt nicht Russland, aber das tut er. Das ist, glaube ich, auch das, womit viele Leute nicht zurechtkommen. Die sagen, naja, aber er sagt ja das Richtige.
Dieser Aspekt der Demokratie oder des Demokratieverständnisses, das war auch in Ihrem Buch, erinnerte mich auch an die Vorstellung von Demokratie in der DDR. Und das kann ich unumwunden ansprechen, weil Sie auch aus der DDR stammen und das kennen. Der Ausdruck von Ü95% an Wählerstimmen für eine Partei ist doch der beste Ausdruck von Demokratie, dass alle hinter einer Sache stehen.
Ja.
Was genauso eine Verkehrung der Wahrheit ist, weil Demokratie gerade einen Widerstreit ermöglichen soll und auch beleben soll.
Genau.
Und dann eben eine Mehrheitsverhältnis zustande kommt.
Ich meine, das beginnt ja schon mit der Benennung des Landes an, in dem wir aufgewachsen sind, das Deutsche Demokratische Republik hieß. Ne?
Ja.
Oder die anderen von der Sowjetunion besetzten Länder wurden von der Sowjetunion Volksdemokratien genannt. Ja. Also man hat mit diesem Begriff unglaublich gearbeitet, um auf der Ebene der Bezeichnung, um auf der Ebene der Benennung etwas Gutes zu sagen, während man auf der Ebene des Tuns das Gegenteil gemacht hat. Vollkommen klar, es handelte sich nicht um Demokratien, sondern um Diktaturen, um Parteidiktaturen, Einparteidiktaturen. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass auch die Propaganda in der Sowjetunion und auch die Propaganda in den von ihr ja politisch diktierten Staaten genau nach diesem Prinzip der Verkehrung ins Gegenteil schon funktionierte. Also eigentlich müssten alle DDR-Bürgerinnen oder Ex-DDR-Bürgerinnen, die die DDR noch erlebt haben, Expertinnen sein für diese Verkehrung ins Gegenteil, weil die haben das sehr gut erlebt. Die haben erlebt, was in der Zeitung tagtäglich stand, während das, was sie tatsächlich erlebt haben, was ganz anderes gewesen ist.
Da halte ich sozusagen mit der These von Ilko Sascha Kowalczuk, dass das mitnichten ein Expertenausweis ist, weil auch dort wie in allen anderen Gesellschaften ein großer Anteil der Bevölkerung schlichtweg desinteressiert oder uninteressiert und auch eher abwartend ist in solchen Prozessen, sozusagen, er sagt immer, hinter der Gardine warten, wie die Revolution ausgeht und sich dann einfach auf die Mehrheit schieben. Aber tatsächlich in der Erinnerung fühlen sich viele DDR-Bürger als Experten für solche Falschdeklarationen und Verkehrungen ins Gegenteil.
Naja, nur dass sie inzwischen der anderen Propaganda glauben, rechtspopulistische Medien zum Beispiel als Westfernsehen bezeichnen. Ne? Da beginnt ja schon wieder die Verkehrung. Also man benutzt die auch. Also das ist ja das Fatale, worauf wir doch mal zurückkommen müssen jetzt. Also wir können einerseits konstatieren, Putin und auch Trump macht das täglich. Oder beziehungsweise die ganze Trump-Regierung regiert mit Verkehrungen ins Gegenteil. Man kann sich daran erinnern, als Vance nach Europa kam und sagte, Moment mal, ihr müsst auf eure Meinungsfreiheit achten, während sie selber gerade wie verrückt zensieren, Bücher verbannen, weil sie Angst haben.
Zu Hunderten, also wirklich ganze Bibliotheken zurückstellen.
Ich will nur sagen, haben diese Verkehrung, wir können sie beobachten. Hm. Die ist da. Wenn wir einen Reality-Check machen, dann sehen wir diese Verkehrung. Aber gleichzeitig ist es so, dass Regime wie das von Putin oder auch das von Trump ja genau das Gegenteil wieder behaupten. Ich finde das immer sehr schön zu sehen an dem Fable für den Roman von George Orwell, 1984. George Orwell analysiert oder erzählt in diesem Roman ein totalitäres Regime. Dieser Roman war verboten, zum Beispiel in der DDR. Da können wir wieder darauf zurückkommen. Also wer den Roman besaß, konnte wegen staatsfeindlicher Propaganda festgenommen werden, was auch passierte. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Es gibt dazu eine Autobiografie zum Beispiel von Baldur Hase, der darüber beschreibt. Die DDR gab damals einen Auftrag an einen, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Institut war, ein Gutachten zu schreiben über diesen Roman. Und dann kam heraus, wie das so üblich war, damit man Leute danach verhaften kann, musste man natürlich dann auch das richtige Gutachten schreiben, dass das ein antisowjetischer, antisozialistischer Roman sei. Heute aber behauptet die russische Propaganda, Moment, wir sind immer getäuscht worden. Orwell hat nie ein politisches System nach dem Prinzip der Sowjetunion erzählt, sondern das ist ein Roman über die liberalen Demokratien des Westens, über deren Diktatur. So erzählt man das täglich, ne, in Russland. Das heißt, auch das versucht man umzudrehen. Man sagt, die dort, die arbeiten mit dieser Strategie der Verkehrung. Die erzählen uns die ganze Zeit die Welt also verkehrt herum. Das heißt, man macht es nicht nur, sondern man unterstellt auch noch die Verkehrung dem anderen.
Ja, und es tröpfelt dann über den Begriff der Systemmedien und dem Untergraben, Untergraben des Vertrauens in die Öffentlich-Rechtlichen, tröpfelt das dann in den Alltag ein. Das sind jetzt viele Punkte, wo ich ansetzen würde wollen. Und ich komme auf den Reality-Check nochmal zurück. Ich würde erst nochmal diese Paradoxie ansprechen, weil es ja auch im Untertitel heißt, es ist eine subversive Machttechnik. Und subversiv deutet ja immer darauf hin, dass die Mächtigen dort angegangen werden und untergraben werden. Eigentlich wird ja der Staat oder die Verwaltung, die Autoritäten angegriffen. Und hier wird eine Technik, zumindest in diesem politischen Kontext, beobachtet, die Mächtigen anwenden. Und das unterscheidet zum Beispiel Trump nicht von Putin, ne? Eigentlich, man wäre jetzt geneigt zu sagen, die dürften das gar nicht nutzen, weil das geht ja eigentlich gegen sie.
Ich glaube, das hat was mit unserem Verständnis von Subversion zu tun. Wir ordnen Subversion gewissermaßen den Machtlosen zu, die versuchen, durch Verkehrungsstrategien kurzzeitig Effekte zu erreichen, die Macht zu unterhöhlen oder um die Macht zu unterspülen. Aber Subversion ist auch eine alte Militärstrategie, ne? Sich zu verstecken.
Partisanen und Guerillakämpfe, aber immer die Unterlegenen, ne? Oder auch Terror wird über laut und viel, aber eigentlich sind es die Machtlosen, die jetzt subversive Techniken anwenden.
Genau, das ist so unsere Vorstellung.
Ja, und das ist ein Irrtum, sagen Sie, das ist gar nicht so.
Nein, das ist ein Irrtum. Also wenn man sich die Strategien als solche anschaut. Also Strategien kann jeder für alle verwenden. Also man kann solche Strategien verwenden gewissermaßen, um die Macht zu kritisieren und um sie zu unterhöhen. Aber umgekehrt können es auch Herrschende machen, die das Volk betrügen wollen. Ja. Weil hier geht es ja um eine subversive Technik gegenüber dem Volk. Ich erzähle dem Volk, es ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Aber das erzähle ich ihm nur, während es zum Beispiel gar nicht machen darf. Also auch die ganze Rede von der Diktatur des Proletariats und so weiter. Da gab es keine Selbstbestimmung und keine emanzipativen Kräfte, sondern es gab reine Unterordnung letztlich. Mir geht es nur darum, dass da etwas umgekehrt wird. Also man kennt ja im Grunde die Subversion zum Beispiel auch. Also der russische Philosoph Michael Bakhtin hat die beschrieben als eine typische Karnevalsstrategie. Der Pleb, das einfache Volk, spielt mal für kurze Zeit den König. Also da wird alles umgedreht. Aber der Karneval ist ja immer nur für eine kurze Zeit, eine Ausnahmesituation. Eigentlich passiert danach gar nichts. Alle gehen dann wieder auf ihre Plätze im Grunde zurück und es ist nichts gewonnen, außer vielleicht eine spezifische Erfahrung, die man in der Zeit...
Kurzzeitige Entlastung auch.
Ja, genau. Es ist wie ein Ventil. Genau, man hat das auch als Ventilsitte zum Teil bezeichnet in der Anthropologie. Aber daher kommt diese Vorstellung, also dass dieses Verkehren gewissermaßen eine Volksstrategie ist, um den Mächtigen eins auszuwischen. Aber hier geht es ja darum, dass Mächtige versuchen, als etwas anderes zu erscheinen, weil sie sich, und es ist meines Erachtens eben eine Strategie der Schwäche, weil sie sich nicht trauen, sich hinzustellen und zu sagen, Entschuldigung, ich möchte gerne Diktator sein. Und damit ich an der Macht bleiben kann, benutze ich sehr viele Mechanismen der Repression und erzähle euch einfach das Gegenteil. Das macht ja keiner, das traut sich keiner. Ne? Also das ist ja auch das Phänomen.
Es wäre wahrscheinlich auch nicht erfolgreich.
Nein, es wäre eben nicht erfolgreich, genau. Das würde nicht funktionieren. Ja? Ja. Also auch populistische Parteien würden auf diese Weise nicht an die Macht kommen. Das heißt, ich würde sogar sagen, ohne Verkehrungen ins Gegenteil hat man als Populist oder als Diktator gar keine Chance. Also das ist die Voraussetzung dafür, im Grunde erfolgreich zu sein. Man muss die Welt verkehrt rum erzählen.
Da wird mir jetzt das aneignende Element deutlich, was ja tatsächlich auch zu beobachten ist, auch in Deutschland, diese positiv besetzten Begriffe oder auch Statussymbole oder Statuszuschreibungen von Opfer, Bedrängte, Verfolgte. Und wir das in der Propaganda auch erlebt haben, dass jetzt rechtsnationale, rechtsextreme diese Definition für sich in Anspruch nehmen. Wir sind die Verfolgten, wir sind die Opfer, und wir sind die Unterdrückten und unsere Meinung wird hier ausgebotet und für verboten erklärt.
Genau. Deswegen versucht man dann gleichzeitig auf der anderen Seite eine Gefahr zu erzeugen. Also eine Gefahr zu erzeugen, die vom Genderstern ausgeht. Eine Gefahr zu erzeugen, also die von völlig harmlosen Sachen ausgeht, die wird als extremistisch, als terroristisch, als gefährlich erzählt. In Russland ist es zum Beispiel so, dass die LGBTQ-Organisationen oder auch feministische Organisationen auf der Extremistenliste stehen. Das muss man sich vorstellen, während aber tatsächliche Terroristen von dieser Liste genommen werden inzwischen. Also da ist eben auch diese Verkehrung am Werk.
Das bringt mich zu dem Punkt, den wir in meiner Branche als Ausgangspunkt nehmen. Als Mediatoren und Konfliktvermittler gehen wir im Ausgangspunkt heran und sagen, wir haben eine Äquidistanz zu Konfliktparteien. Und das, was wir da beobachten können, ist schlichtweg ein Konflikt zwischen Meinungsverschiedenheiten, die extremer, also grundsätzlicher Natur sind, aber gleichwohl politische Ideen betreffen. Und damit ist es im Prinzip etwas, was durchaus vermittelbar ist. Und da werden erstmal alle Äußerungen und alle Meinungen gleichwertig behandelt. Diese Idee von Verkehrung ins Gegenteil ist sozusagen schon eine Wertung, dass es eine Wahrheit gibt und das Gegenteil davon muss falsch sein. Und wenn man das als Wahrheit ausgibt, dann ist das schon mal problematisch. Also der Ausgangspunkt ist, die Wahrheit befindet sich in der Mitte.
Damit kommt man wahrscheinlich nicht weiter in solchen Diskussionen, ne? Weil man nämlich nur auf der Ebene...
Das ist die kurze Version, absolut. Oder die These wäre sogar, man geht dem auf den Leim. Man verstärkt, man akzeptiert die Verkehrung ins Gegenteil, was... Da kommen wir auch zu philosophischen Fragestellungen, sicherlich auf der Basis von konstruktivistischen Ideen, die die Grundlage vieler Beratungsbranchen ist, dass also jeder seine Welt konstruiert und dass das ein großer Aushandlungsprozess dann zur Folge hat, dass das hier aber Themen betrifft, die schlichtweg Leben und Tod beinhalten. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn die Wahrheit? Liegt sie in der Mitte von allen möglichen Meinungen? Also diese subversive Machttechnik macht sich das zu eigen. Das ist wie ein Einfallstor.
Ja, deswegen habe ich vorhin vom performativen Widerspruch gesprochen, ne? Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, das ist auch das Problem, so viele Diskussionssendungen zum Beispiel im Fernsehen, die inzwischen aus dieser Idee heraus, wir müssen alle Meinungen zur Geltung bringen, jeder darf seine Meinung sagen, Propaganda oder Desinformation auf der gleichen Ebene betrachten wie eine wissenschaftliche Analyse. Und dann diese False Balance erzeugen gewissermaßen, wie man das Informationsforschung nennt. Ich glaube, bei den Verkehrungen ins Gegenteil geht man dann auf dem Leim, weil man immer nur das Gesagte hört. Und das ist ja auch das, was das Zückerchen ist, also womit gewissermaßen Putin und Trump locken. Sie entlasten ihre eigene Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung bereit ist, dem Gesagten zu vertrauen oder dem Gesagten zu glauben, dann sind sie fein raus. Das ist wie eine Katharsis im Grunde, ne? Also im Grunde müssten die Russen im Moment alle auf die Straße.
Das hat auch dieses quasi religiöse Moment dann mit eingeschlossen, die ja durchaus bei Anhängern von Trump und Putin zu beobachten ist und gleichzeitig auch der Vorwurf von quasi religiöser Befolgen der Massenmedien und des Mainstream ja selbst auch wiederum die Projektion beinhaltet.
Ja, genau. Und dann finde ich es immer wichtig zu schauen, was tun sie und was sagen sie? Also das miteinander zu vergleichen. Also viele versuchen ja immer, den Krieg auf eine bestimmte Art und Weise zu rechtfertigen mit irgendwelchen Aussagen, die gegeben worden sind oder mit der Angst, dass Russland keine Sicherheitsgarantien hat, als würde es angegriffen werden oder wie auch immer. Aber ich versuche immer auf eine andere Ebene zu lenken. Ich würde sagen, schaut mal, wenn ihr all das begründet, das erklärt noch nicht die Repression in Russland. Warum werden all diese Menschen, die etwas Kritisches gegen Putin sagen, und da geht es noch nicht mehr um den Krieg, also die insgesamt Kritik äußern an der Regierungsform, warum werden die umgebracht, warum werden die verhaftet, warum dürfen die das nicht sagen, warum haben die Angst? Also dann kann ja irgendetwas nicht stimmen mit dieser Selbstbezeichnung als demokratischer Staat.
Unendliches Desinteresse an Russland zu beobachten, nur wenn wenn russische Machthaber etwas über den Westen sagen, da werden die Ohren gespitzt.
Das ja, ich meine, die gleichen Leute, die in Deutschland auf die Straße gehen und sagen, wir haben hier keine Meinungsfreiheit mehr, wir dürfen nichts mehr sagen, wie früher und so weiter, die würden ja nie auf die Straße gehen, um für Meinungsfreiheit in Russland zu demonstrieren. Ja. Das ist ja völlig
verrückt. Ja, das ist wie ein blinder Fleck. Also,
ja, genau.
Also das begegnet mir auch, ne? Aber das sind praktisch, also das, was ich sozusagen, Diskussionen darüber enden schnell in Totschlagargumenten.
Ja, aber deswegen ist es so wichtig, finde ich, die abzugleichen mit dem, was tatsächlich passiert. Ne? Also auch mit Vance, wenn der zum Beispiel sagt, wir müssen aufpassen, was hier in Europa passiert, die Meinungen sind nicht mehr frei, dann sollte man nicht gewissermaßen dem folgen, sondern dann sollte man mal ganz kurz die Seite vom PEN-Verein Amerika, USA aufmachen und zeigen, dass da 16.000 Bücher aus Schulbibliotheken, aus öffentlichen Bibliotheken verbannt werden. Und dann sollte man sich fragen, was stimmt da nicht?
Ja, und das sind nicht die Exemplare, ne? Das sind die Titel. Hey, du, der diesen Podcast hier hört, schnapp dir jetzt dein Smartphone und hinterlass ein Feedback, eine Sternebewertung, damit auch andere diesen Podcast hören können. Und jetzt kann's mit dem Podcast weitergehen.
Ja, genau. Das sind die Titel. Da muss man zurückfragen, was stimmt da nicht? Also warum redet er nicht über die eigene Zensur? Warum benutzt er das Wort Cancel Culture, nur wenn es darum geht, oder Wokismus als Gefahr, wenn es darum geht, dass Leute sagen, sie möchten Respekt vor dem anderen zeitigen? Warum wird das als etwas Gefährliches aufgebaut, während die eigene Zensur nicht als Cancel Culture zum Beispiel bezeichnet wird? Oder als Wokism könnte man im Grunde auch machen. Das heißt, man versucht mit Wörtern zu manipulieren, weil diese Wörter gelten nur für das eine, für das eigene. Versucht man gar keine Bezeichnungen zu finden, weil man darüber gar nicht redet, weil das im Diskurs nicht vorkommt. Und das ist die große Gefahr. Auf der einen Seite wird was aufgebauscht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, als der, ich weiß gar nicht, welcher Verlag das war, Ravensburger Verlag, glaube ich, sich entschlossen hat, ein Winnetou-Exemplar nicht mehr so zu drucken, wie man das seit Jahren gemacht hat. Da war ein Aufschrei in der Presse. Dieser Aufschrei in der Presse fehlt im Moment, wenn es darum geht, diese Bookbans in den USA sich anzuschauen, wenn es darum geht, überhaupt sich anzuschauen, wie die sogenannte Corrosive Ideology oder Corrosive Art jetzt zensiert wird. Da fehlt das, weil der eigene Mechanismus im Grunde nicht greift. Ja.
Sie sind ja sozusagen Kulturwissenschaftlerin als Literaturwissenschaftlerin. Also weil ich auf diesen Begriff Kultur deshalb hinaus will, dass das, was als Wokismus oder Wokeness und Cancel Culture markiert wird, sind häufig, also keine Vorschriften staatlicher Seite, sondern kulturelle Entwicklungen, die von einem Großteil der Bevölkerung oder von einem gewissen Teil angestoßen wird. Viele nehmen das zur Kenntnis, aber sagen, das hat erstmal nichts mit mir zu tun oder ist nicht mein Arbeitsfeld. Aber es gibt dann die sagen, da wird mir jetzt was vorgeschrieben. Aber es ist ja keine Vorschrift im engeren Sinne, die mit Geldstrafe und Gefängnis irgendwie belegt wird, sondern es ist eine Entwicklung. Und jetzt in Amerika zu beobachten, da geht es tatsächlich um Verbote. Da geht es um Lehrverbote, da gibt es Berufsverbote und es werden Schriften als verbotene Schriften deklariert in wirklich unglaublichem Ausmaß. Weshalb wird das, ich würde jetzt diesen sagen, zweierlei Maß gemessen, aber in der Wirkung ist es für beide Seiten gleich empörend. Ist das einfach nur ein Move im Sinne der Verkehrung und es geht um politische Mehrheiten zu organisieren, was ja funktioniert?
Das ist natürlich eine Medienstrategie und vielleicht sollten wir nochmal an etwas erinnern, was typisch ist für Diktaturen. Wir wissen das aus der Forschung in den ehemaligen Geheimdienstarchiven, die man ja wunderbar auch gerade mit den BSTO-Akten machen kann. Es ging ja dem sowjetischen
Regime. Die Stasi-Akten sozusagen.
Die Stasi-Akten, genau. Es ging dem sowjetischen Regime ja darum, innere und äußere Feinde zu zersetzen. Eine Maßnahme dieser Zersetzung, das ist auch ein russischer Begriff, Raslagenie, das wurde auch praktisch dann in die anderen Stasi-Organisationen der anderen Länder gewissermaßen exportiert. Ne? Es wurde ihnen aufoktroyiert. Ein Verfahren dieser Zersetzung ist gewesen, Gegnerinnen dazu zu zwingen, sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Ich würde sagen, das ist etwas, was man heutzutage sehr gut beherrscht, indem man versucht, Demokratien zu zersetzen und dort möglichst viele Kräfte dazu zu bewegen, diese Demokratie als nicht mehr demokratisch zu empfinden.
Und damit eine Selbstbespiegelung zu provozieren.
Ja, genau. Und das kritische Interesse auf die Demokratie selbst zu richten, aber nicht auf Diktaturen, die es tatsächlich gibt, sodass man in diesen Demokratien für Unruhe sorgt und eben auch diese Begriffe einfügt, weil dann auch die kritischen Kräfte tatsächlich darauf anspringen, indem sie sagen, ja, wir müssen aufpassen. Bei uns ist möglicherweise die Meinungsfreiheit in Gefahr. Aber in Relation zur Diktatur in Russland, ja, ist das natürlich immer ein Witz. Dieses sich selbst zu zerfleischen, also sich permanent mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Ich würde sagen, das ist etwas, was tatsächlich passiert und worauf die russische Auslandspropaganda, wir haben das letztes Jahr untersucht, auch unglaublich spezialisiert ist, weil es gibt ja diese Sender, die als Radiosender, als Webseiten oder auch als Fernsehsender im Ausland seit 2005 und seit 2014 dann verstärkt. RT und Sputnik auf die Welt gebracht worden sind, die sich als Dissidenten, als Ort der gegen die Mainstream-Öffentlichkeit, gegen anders, ja, wir sind die Andersdenkenden und so weiter. Ja. Ne? Also ein staatlicher Propagandasender sieht sich als die Andersdenkenden. Also da geht es auch schon um dieses, ne? Man eignet sich die Begriffe aus dem Spektrum der eigenen Dissidenz an, aus den 60er Jahren im Grunde. Oder auch noch von Rosa Luxemburg und verwendet die jetzt als Diktatur-Vokabular gewissermaßen.
Also kritische Werkzeuge gegen Demokratien.
Ja, genau. Aber die aus einem demokratischen Begehren kommen. Und also die Begriffe. Und man versucht ganz gezielt, die Auslandspropaganda so zu machen, dass man immer Kräfte im eigenen Land findet, die in diesem eigenen Land gewissermaßen Zersetzungsarbeit vollziehen. In Deutschland wird wahnsinnig viel über die Grünen abgelästert bei RT. In Deutschland kann man RT nicht aufrufen, aber ich in der Schweiz kann das. Ne?
Ja, immer noch, ne? In der Schweiz
ist das nicht eingeschränkt. Inzwischen gibt es auch so eine Schweizer Seite. In der Schweiz wird vor allen Dingen gegen Neutralität geschossen. In Deutschland insbesondere gegen die Grünen, gegen ukrainische Geflüchtete und so weiter und so fort.
Ja.
Und in jedem Land hat man so gewissermaßen so Triggerpunkte entwickelt, um dort Zersetzungsarbeit zu machen. In Afrika wird zum Beispiel im Namen der Dekolonialisierung und des Anti-Imperialismus gegen den Westen geschossen, also gerade Russland als superimperiales und kolonialisierendes Land, versucht dort mit den Stimmen von Widerstandskämpfern anti-imperialistische und dekoloniale Propaganda zu machen. Das ist wirklich auch widerlich, wenn man sich das anschaut. Ja. Und so funktioniert das einfach, ne? Immer die Triggerpunkte zu finden, um die Gesellschaft selbst zu zersetzen.
Ja, das ist auch die sozusagen die Empörungsschleifen immer fester zu schnüren. Und also da ist für mich eine Erklärung, dass wir den Eindruck haben, wenn man nur auf deutsche Politik gucken würde, diese klassischen Linien der Parteien von konservativ, liberal, links, dass die gar nicht mehr gelten oder festgestellt werden können, weil jedes Thema neue Mehrheiten bringt, im Ganzen aber scheinbar ein Wirrwarr und ein Chaos und das, was Sie sagten, sozusagen, das wird in Aufruhr versetzt.
Ja, wobei man schon, finde ich, noch Unterschiede sehen kann. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied, auf den wir uns alle besinnen sollten, ist Demokratie und Gewaltenteilung. Das sehen wir ja gerade, wie das in den USA gewissermaßen den Bach runtergeht.
Ja, aber gerade diese Sehnsucht nach dem Typ, nach der durchgreifenden Hand, die wird dann in solchen verwirrenden und oder eskalierenden Zeiten dann ganz schnell wachgerufen, also ganz schnell zur Hand genommen. Ne? Das.
Und ich meine, man sieht das natürlich, dass diese Republikaner im Moment, also das ist keine demokratisch geführte Partei mehr, da gibt es kein demokratisches Anliegen und es kommt noch hinzu etwas, viele versuchen die Situation auch wieder wie eine Situation aus dem Kalten Krieg zu beschreiben, aber im Kalten Krieg hatten wir ganz andere, wie soll ich sagen, klassische Elemente im Sinne von Demokratie, Diktatur, Kapitalismus, Kommunismus, obwohl es Kommunismus nirgendwo gegeben hat. Jetzt haben wir eine Verknüpfung von Diktatur und Kapitalismus. Und die ist natürlich viel wirkmächtiger und besorgniserregend. Und das finde ich etwas, das müsste man viel genauer beschreiben. Das machen einige Soziologen auch inzwischen. Aber diese, wir sind nicht mehr in der Kalten Kriegssituation. Also ich finde, wir sollten uns Mühe geben, nicht zurückzugehen und zu gucken, kommen wir wieder hin, sondern es ist eine neue Situation, die auf eine neue Art und Weise beschrieben werden muss.
Vielleicht noch ein Punkt dazu. Und dann würde ich so das ein bisschen gucken, was heißt denn das so auch für den persönlichen Konfliktgebrauch und für Alltagskonflikte, können wir daraus was lernen oder dort auch erleben, was vielleicht nicht diese großpolitische Wetterlage anfasst, aber eben die Auseinandersetzung im Persönlichen. Aber dieser Punkt nochmal, weil wir da über Demokratie und Politik gesprochen haben, es ist ja aber auch eine Tatsache, dass es so gut funktioniert, dass also auch Mehrheiten zustande kommen, die dem folgen. In Amerika zumindest, ne, würde ich jetzt nicht die These vertreten, das ist alles erlogen, diese Mehrheiten, sondern das ist eine Mehrheitsbewegung, die dort Trump, der Republikanischen Partei, folgt.
Ja, absolut. Die Leute werden betrogen, aber sie werden betrogen. Ne? Also ihnen wird bereits die verkehrte Welt erzählt. Also wenn sie Fox News gucken, also dann denken sie bereits, sie sind in dieser verkehrten Welt. Wenn sie in Russland sind, dann sind sie bereits in dieser verkehrten Welt. Die russische Bevölkerung unterstützt Putin enorm, weil die Verkehrungserzählung eine Entlastungserzählung ist. Ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet. Ja. Man ist auf der Ebene des Diskurses immer auf der richtigen Seite. Sie können Trump unterstützen gewissermaßen, indem sie sagen, ja, aber der ist doch für Meinungsfreiheit, wenn sie ausblenden, was er tatsächlich tut.
Ja, und für den Mittelstand und für Amerikaner.
Für Entbürokratisierung, dabei geht es einfach um Entlassung von Leuten, die man gewissermaßen politisch nicht gut findet. Das hat Stalin auch gemacht. Das waren alle Diktatoren gewissermaßen, erstmal alle zu entlassen, die auf der politisch falschen Seite sind. Und ich finde, das ist ein bisschen was, worauf auch unsere Medien hereinfallen. Und zwar gerade diejenigen, die sich sehr stark einsetzen wollen für demokratische Werte und für Meinungsvielfalt, die werden so unter Druck gesetzt oder so, haben so eine, soll ich sagen, haben auch so eine Angst dabei, diese Idee der Zersetzung, sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen, die ist ja gerade auf kritische Kräfte gerichtet. Also wo man auch kritisch ist, da wo es gar nicht nötig ist. Wo man dann sogar sagt, okay, dann laden wir halt Propagandisten ein, damit wir alle Meinungen vertreten haben. Nein, Journalismus bedeutet nicht, Propaganda zu akzeptieren. Und das traut man sich inzwischen fast gar nicht mehr, weil einem dann unterstellt wird, naja, du lädst die aus, lädst die gar nicht ein. Ja.
Also das kuratierende Element, das doch den Medien als Gatekeeper früher zu Pass kam, ist heute diskreditiert, sondern ja, wird schon als Zensur. Ja, wird schon als Zensur genommen.
Ja, genau, weil das dann als Zensur diskutiert wird. Und da müsste man einfach selbstbewusster sein und sagen, Moment, es gibt einfach ganz klare journalistische Standards und Werte und es gibt überhaupt keinen Grund, hier Leute einzuladen, die vielleicht zu Russland sprechen, aber die eigentlich von Russland überhaupt keine Ahnung haben. Also dieses Entertainment ist natürlich auch ein Problem. Ja.
Frau Sasse, wenn wir noch ein paar Minuten nehmen können, wir haben schon wirklich gut und viel, aber wenn wir noch diese Zeit kurz nehmen und schauen, solche Verkehrungen ins Gegenteil sind ja auch beobachtbar in Konflikten, die wir alle erleben, ob nun zu Hause oder auf der Arbeitsstelle in Organisationen, dass also solche Umkehrungen vorgenommen werden. Was können Sie aus Ihrer Forschung, die möglicherweise eher angelegt war in diesen großpolitischen Entwicklungslinien, für solche Konfliktsituationen, zum Beispiel in einer Organisation, wo satirische Texte meinetwegen oder wo man sich über den Chef oder über die neueste Change-Vereinbarung lustig gemacht hat, dass dort das als Zustimmung gewertet wird. Also dass Kritik zum Beispiel, was häufig erlebbar ist, eigentlich umgedeutet wird in, das ist eine Zustimmung. Ja, wo Opfer zum Täter erklärt werden, sind selbst schuld.
Ne, absolut, so. Das haben wir in vielen privaten Situationen eigentlich. Ne? Da würde ich mir sogar eher wünschen, dass Leute, die ihren Beruf ausüben oder auch Psychologen lauter werden oder Leute auch beraten, was man mit solchen Verkehrungen ins Gegenteil, wie man darauf reagieren kann, weil das ist ja auch in der Psychologie ein Feld, was seit Freud bereits oder vielleicht sogar noch früher, da kennen Sie sich vermutlich besser aus, beschrieben worden ist. Also Freud hat Hassprojektionen beschrieben, wo Menschen oft etwas, was sie gesellschaftlich, vor dem sie gesellschaftlich Angst haben und mit dem sie sich nicht zu identifizieren trauen, auf andere projizieren gewissermaßen und das im anderen dann beginnen zu hassen. Es gibt eine lange Tradition, über diese Verkehrungen ins Gegenteil nachzudenken. Da ist dieser aneignende Moment nicht dabei. Es geht eigentlich immer eher um die Hassprojektion. Mhm. Würde das auch interessieren. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fertigkeit, die wir brauchen, im Alltag auch damit umzugehen. Also ich kann mir gut vorstellen, auch im Gespräch mit Leuten, die die Realität vielleicht nicht sehen wollen, weil es ist einfach von mir zu sagen, ja, dann macht man mal einen Reality-Check. Aber es gibt ja viele Unmöglichkeiten, um überhaupt an Realität, die ja in der Regel vermittelt ist, durch Medien, durch andere heranzukommen. Vieles kann man gar nicht überprüfen. Da ist man darauf angewiesen, dass man dem oder derjenigen glaubt, die es einem erzählt oder dass das berichtet wird. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, diese Verkehrungen ins Gegenteil zu revidieren. Manchmal vertraut man auch Leuten, die einem was erzählen und man will diese Leute dann nicht desavouieren zum Beispiel oder als Lügner hinstellen. Das heißt, es ist ein ganz schwieriges Feld, glaube ich.
Vielleicht zum Abschluss ein Beispiel, weil ich das vor kurzem erst so erlebt habe. Und vielleicht ist auch eine Abgrenzung notwendig zu dem, wo wir in unserer Branche sagen, da werden einfach Deutungen ins Feld geführt. Unterschiedliche Deutungen, die sind erstmal prinzipiell gleichwertig und dann kann man gucken, wie man Missverständnisse wieder aufklärt. Vielleicht hat das was mit Verkehrung im Gegenteil zu tun. Da war eine Kollegin, die war, glaube ich, krank oder musste zu Hause bleiben und wurde dann aus dem E-Mail-Verteiler und beim Meeting bei einem bestimmten Thema nicht mehr eingeladen und wurde nicht informiert. Das war sozusagen ihre Perspektive. Ich bin da ausgeschlossen worden. Und erzählt hat man mir dann, so hat sie das dann für sich berichtet oder auch in dieser Mediation, dass man mich schonen wollte. Also wir haben dich nicht informiert, weil du warst der Kranke oder wir wussten es nicht, aber auf jeden Fall hast du keinen guten Eindruck gemacht. Um deinen Willen, also eigentlich um deine Gesundheit willen und deine Erbaulichkeit wiederherzustellen, haben wir da dich rausgenommen. Und für sie ist natürlich deutlich, ich bin da abgeschnitten worden. Ist das einfach, wo man jetzt sagt, das sind halt unterschiedliche Perspektiven und Absichten sind offenbar nicht so, wie man sie unterstellt hat oder wie man sie glaubt. Und das kann man jetzt irgendwie wieder kletten und glattbügeln. Das sind halt Perspektiven, die man diskutieren muss. Oder hat das was von Verkehrung ins Gegenteil? Und bleibe ich so bei diesen Elementen von Projektion und Aneignung. Ist das in so einem Beispiel für Sie erkennbar?
Naja, ich meine, wir können es einfach nicht wissen. Also ich meine, wenn der Arbeitgeber tatsächlich den Ausschluss als Schonung erzählt, ist es eine Verkehrung ins Gegenteil. Es kann aber auch genauso sein, dass die Arbeitnehmerin das als solches nur empfindet. Also es kann auch gut sein, dass man sie tatsächlich schonen wollte. Ich denke, wahrscheinlich kommt man bei diesem einen Beispiel nicht raus, sondern da müsste man gewissermaßen sehen, ob das eine permanente Strategie ist, also ob sie permanent ausgeschlossen wird, ja. Aber im Grunde ist es beides möglich, ne?
Okay, also das heißt, für die Feststellung, ob wir es damit tun haben, müssen wir zur Quelle gehen und die Intention.
Die werden wir
fragen.
Aber nicht
fragen. Also war das nicht dran? Genau, es wird jetzt nicht so einfach sein, aber man kann es sozusagen nicht aus der Deutung der Adressaten heraus ablesen,
nein,
sondern man muss schon schauen, das finde ich einen wichtigen Punkt bei Verkehrung ins Gegenteil, dass man sich tatsächlich den Absender genau anschaut. Und das war ja auch das, was wir vor uns gesagt hatten. Man muss nach Russland schauen, um zu verstehen, was die Verkehrung bedeutet, wenn die Demokratie kritisch oder wenn sie kritisch über westliche Demokratien reden, kann man die Verkehrung erst erkennen, wenn man sich Russland anschaut.
Ja, ich meine, man soll sich insgesamt bei allen Äußerungen vielleicht immer den Absender auch anschauen. Also gerade bei Äußerungen, die adressiert sind, sowohl bei Beschimpfungen, bei Hates. Hier geht es ja auch um ein Hate. Also Russland erzählt den Westen als schreckliche Hölle, als Diktatur.
Sodom und Gomorra.
Als diejenigen, die uns hassen. Darum geht es immer. Die hassen uns. Aber ist das einfach Quatsch? Natürlich gab es solchen Hass und es gibt auch einzelne Leute, die hassen, aber es gibt keinen organisierten. Gibt keinen organisierten.
Ja, keine Russophobie.
Die sind alle russophob, genau. Das ist dann diese Auskleidung. Und auch da muss man sagen, ja, es gibt Russophobie, aber nicht in diesem Moment, wo praktisch Kritik als Russophobie erzählt wird. Und ich denke, man muss sich wirklich jede Situation angucken und auch immer schauen, was ist die Geste, was ist die Adressierung gewissermaßen des Absenders. Aber das Problem, was wir oft haben, ist, dass wir das nicht können, dass wir auch, Sie sagten das Wort Intention, dass wir diese Intention, weil die Intentionen ja oft verborgen werden, also man kommt da manchmal nicht dahinter. Also ich stelle mir Ihren Job sehr schwer vor. Ich kann das gewissermaßen nur von außen beschreiben, aber Sie sind dann zwischen diesen einzelnen Aussagen. Es ist nicht so einfach, denke ich, einsehbar, was die jeweils bewirken und beabsichtigen wollen, manchmal vielleicht auch untergründig beabsichtigen. Das ist, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ne?
Ja, aber das sprechen Sie genau das Thema an, weshalb ich Sie unbedingt im Podcast haben wollte, dass wir ja eher trainiert sind oder einen Ausgangspunkt gewählt haben oder glauben, wählen zu können als Mediatoren, wo man sich in Äquidistanz zu den Konfliktparteien positioniert und sagt, ich bin nur für den Prozess der Auseinandersetzung verantwortlich und nicht, was da inhaltlich passiert. Und das ist in einem begrenzten Rahmen für Konflikte, wo es eben, naja, um Auseinandersetzungen in einer bestimmten, sag ich mal, Atmosphäre oder bestimmte Themengebiete auch zu tun hat, ist das auch machbar. Und das, was Sie beschreiben, da habe ich dann auch manchmal, nee, da geht das dann nicht mehr. Da ist Mediation nicht nur einfach kein taugliches Mittel, sondern würde schon nicht mehr neutral agieren können, sondern ist schon auch ein Statement. Daher sehe ich das eher problematisch, in bestimmten Konfliktsituationen nach Mediation zu rufen oder auf den Ruf zu hören, weil wir damit eben auch etwas setzen. Also wenn wir das zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel aus einer Organisation, das Thema, der Vorwurf ist vielleicht Diskriminierung, sexuelle Diskriminierung oder auch rassistische Diskriminierung. Oh, die Idee ist, also wenn dein Vorgesetzter dich so behandelt hat, dann mach doch eine Mediation. Und dann werden zwei Leute in ein Zimmer mit einem Vertraulichkeitsrahmen versehen und dann sollen die halt mal sich miteinander klären. Da werden Personen vereinzelt und Themen werden isoliert und man erkennt das Organisationale oder Systemische daran nicht mehr. Da ist Mediation als Instrument dann einfach problematisch, weil schon auf den Leim gegangen.
Ja, und es ist ja auch eine künstliche Situation, die davon ausgeht, dass Menschen sich in konkreten Situationen nicht auch verstellen können, ne? Also es bedeutet ja gar nicht, dass man die Ausgangsproblematik wieder herstellen kann, um sie beobachten zu können, sondern es könnte ja eben auch eine Verschiebung stattfinden in einer solchen Mediationssituation. Was Sie, glaube ich, sagen, ist, dass es sein kann, dass man in Mediationen, die zum Beispiel solche Verkehrungen als Ausgangspunkt haben, diesen Verkehrungen auf den Leim geht, wenn man dem Gesagten zustimmen könnte. Man könnte sich affirmativ gewissermaßen darauf zurückziehen.
Es wird akzeptiert.
Ja, man würde das akzeptieren und würde damit dem Verfahren gewissermaßen auf den Leim gehen. Das ist in der Tat eine Gefahr, ne?
Das können wir auch gerade aktuell in dieser großen Kriegssituation sehen.
Ja,
der Gang an den Verhandlungstisch, ob nun mit Mediator oder nicht, der bindet schon. Und man muss sich das gut überlegen, wann setzt man sich wo und wie an einen Verhandlungstisch. Und gleichwohl findet diese Fragestellung auch auf der Bühne statt und wird dann diskutiert, ist derjenige verhandlungsbereit oder nicht. Und da erleben wir auch die Verkehrung, ne? Also wer ist verhandlungsbereit und was wird tatsächlich gemacht? Das fand ich einen wichtigen Punkt. Den würde ich nochmal betonen wollen, dass Sie sagen, man muss gucken, was gemacht wird.
Und nicht, was und gesagt
Putin,
wird.
Genau. Putin sagt ja, er sagt durchgehend, er ist verhandlungsbereit. Aber er setzt sich nicht an den Tisch.
Er sagt, er will Frieden. Und er macht Krieg, selbst während der Verhandlungen. Es gibt ja auch verschiedene Verkehrungen. Opfer-Täter-Verkehrung ist ein Klassiker. Also so hat Stalin gewissermaßen sein ganzes Terrorregime aufgebaut. Und damals übrigens schon seine Gegner als Faschisten bezeichnet.
Und sie sich selbst auch als Faschisten bezeichnen lassen, dass sie das dann selber geglaubt haben und in den Schauprozessen auch benannt haben, dass ich so war und so war. Also das war ja wirklich schon so eine pervers verwirrende Situation.
Eine Annahme dieser Verkehrung zum Teil. Wobei Bukharin zum Beispiel hat das nicht gemacht, aber bis zu einem bestimmten Maßen. Dann gibt es die Verkehrung Aktion-Reaktion. Das hatten wir mit dem Krieg vorhin auch schon genannt. Dann gibt es die Verkehrung fiktiv-faktual. Die kommt auch in dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, permanent vor, dass in Russland erzählt wird, dass dieser Krieg eigentlich nur Theater sei. Das sind Krisendarstellerinnen. Das passiert eigentlich gar nicht wirklich. Also wo alles, was stattfindet, als Fiktion bezeichnet wird oder das, was tatsächlich stattfindet, als Fake News. Das macht Trump immer. Wenn man Trump kritisiert, dann sagt er grundsätzlich, es ist ein Fake. Also er versucht, das immer umzukehren. Und dann gibt es die große Verkehrung Ursache und Wirkung. Und da sind Trump und Putin absolute Spezialisten, also beide. Sie permanent Gründe erfinden, die es gar nicht gibt, um Dinge, die sie tun möchten, zu rechtfertigen. Und indem sie es dann tun, gewissermaßen wird dieser Grund die ganze Zeit immer genannt und gefestigt. Wenn Trump seine Friedensverhandlungen, die er da anstrebt, nicht gelingen, dann ist Zelensky schuld, auch am Krieg schuld. Also es wird gewissermaßen immer, oder Biden ist an diesem Krieg schuld. Wäre ich in der Regierung gewesen, hätte es diesen Krieg überhaupt nicht gegeben. Für Putin ist, ich weiß nicht, auch Biden schuld und Europa schuld und die Ukraine schuld und so weiter. Also diejenigen, die tatsächlich schuld sind, die werden nie als Schuldige genannt, sondern es werden immer andere Gründe erfunden und so weiter.
Ja.
Aber eigentlich, wenn man sich das anschaut, wird dieser Krieg geführt, meiner Meinung nach, damit die Ukraine und auch der gesamte demokratische Westen im Zustand der Erpressbarkeit gehalten wird. Das ist eine der wichtigen Gründe letztlich, ne? Weil dann alle irgendetwas tun wollen, damit das aufhört gewissermaßen und so immer an der kurzen Leine gehalten werden können. Und bei dem Alaska-Gipfel, ich habe dazu jetzt gerade heute einen Text geschrieben, deswegen habe ich das noch so gut in Erinnerung, hat Putin auch davon gesprochen, nee, wir müssen die wirklichen Gründe dieses Krieges aufdecken. Und dann hat auch Trump zugestimmt. Ja, er möchte auch tiefer einsteigen und die Gründe, da gibt keine Gründe, wenn es nicht erfundene Gründe sind. Der Grund ist Repression, die man möchte und einen Angriffskrieg, den man führen möchte. Ja, da ist sonst nichts dahinter.
Also wenn es gute Gründe für einen Angriffskrieg gäbe. Frau Sasse, vielen Dank für das ausführliche, sehr informative Gespräch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und
tschüss. Danke.
Dass wir die auch gut durchstehen, was noch da vor uns liegt und dass wir die Erkenntnisse verwerten können für die eigenen, aber eben auch für die großpolitische Wetterlage und deren Einschätzung.
Ja, das wünsche ich mir auch und dass die Leute oder dass viele den Verkehrungen nicht auf den Leim gehen.
Ciao und auf Wiedersehen. Silvia Sasse, Professorin aus Zürich. Geboren in Magdeburg, Literaturwissenschaftlerin und Autorin des Buches Verkehrungen ins Gegenteil. Wir haben ausführlich diese subversive Machttechnik besprochen und die einzelnen Komponenten herausgearbeitet. Die Komponente der Projektion ebenso wie der Aneignung und was das subversive Element dabei ist. Und wir haben das anhand der Forschungsthemen von Frau Sasse besprochen, aber auch zum Schluss nochmal Auswirkungen oder Erscheinungsformen in den alltäglichen Konflikten in Arbeits- und Lebenskontexten überführt. Vielen Dank, dass du und ihr hier wieder mit dabei wart beim Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ich bin Sascha Weigel, Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.